Das große Herzensanliegen von Ihnen ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und als Politikerin weiß ich, in Niederösterreich passiert da viel zu wenig. Wie würden Sie das heute einordnen?
Und deswegen braucht es eine österreichweite, bundesländerübergreifende Planung. Es ist vollkommen sinnlos, wenn Bundesländer einzelne vorpreschen, wie jetzt Niederösterreich, und glauben, sie können da ihr eigenes Supperl kochen.
Land auf, Land ab. Der Niederösterreich-Podcast mit Helga Krismer und Georg Ecker.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Und in Niederösterreich ist Gesundheit derzeit ein aktuelles Thema. In vielen Regionen geht es drunter und drüber, um nicht zu sagen, es herrscht ein wenig ein Chaos, das die Landesregierung angerichtet hat vor einem Jahr, in dem ein Plan vorgestellt wurde. Und weil die Stimmen aus der Fachwelt wichtig sind, haben wir uns heute den Dr. Friedel Brandstätter als Gast eingeladen. Herzlich willkommen und damit danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, ich danke für die Einladung.
Ich darf Sie mal kurz vorstellen, warum Sie heute hier sind mit Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung als Kindermediziner. Sie haben sich ganz den Kindern mit und Jugendlichen mit Beeinträchtigung verschrieben. Sie waren in Wien tätig, Sie haben in Mistelbach und in Speising die Ausbildung gemacht und waren dann in diversen Ambulatorien nicht nur tätig und haben für die Kinder auch gekämpft und gestritten, sondern Sie waren auch dabei, dass Ambulatorien aufgebaut werden, auch gegen Widerständen, wie Sie mir zuerst gesagt haben, unter anderem auch in Mistelbach. Und das ist auch der Grund, warum wir Sie eingeladen haben und uns darüber sehr freuen, weil Sie einfach über viele Jahrzehnte jetzt die Erfahrung haben und wissen, wie es war, wie es ist und daher auch, wie es sein könnte. Und das macht es sehr spannend. Das bringt mir ja schon zur Einstimmungsfrage. Gerade das Weinviertel ist derzeit in Debatte. Dort wird das ganze Weinviertel mehr oder weniger umgeackert. Es soll in Stockerau ein ganz neues Spital kommen, ein Weinviertel-Süd-Zentrum. Und das große Herzensanliegen von Ihnen ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und als Politikerin weiß ich, dass da bis hin zu Rechnungshofberichten ja immer drinnen steht, in Niederösterreich passiert da viel zu wenig. Wie würden Sie das heute einordnen?
Ja, also das stimmt. Es gibt Rechnungshofberichte, unter anderem auch zu dem Thema Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorgung in Niederösterreich. Es gibt den den Psychiatrieplan aus 1995, in dem es auch einen Teil über die Kinder- und Jugendpsychiatrie gegeben hat. Und damals war noch die Idee, in jeder Bezirkshauptstadt ein kinder- und jugendpsychiatrisches Ambulatorium zu errichten. Das ist bis heute leider nicht umgesetzt worden. Es gab Evaluierungen durch Fachleute und eben auch durch den Rechnungshof, wo immer wieder festgestellt wurde, dass das alles nicht umgesetzt wurde. Und in dem neuen Gesundheitsplan 2040+, ist eben vorgesehen gewesen, dass eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Abteilung in das neue Spital in Stockerau kommen soll, während die Tagesklinik, die es in Mistelbach inzwischen gibt, mit 8 Behandlungsplätzen geschlossen werden soll, was aus meiner Sicht völlig absurd eigentlich ist, und zwar deswegen, weil man bemüht ist, die Behandlung möglichst wohnortnahe zu machen und möglichst in den ambulanten Bereich zu verlegen. Das heißt, es braucht ambulante Behandlungsplätze und es braucht eben multiprofessionelle Behandlungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche mit kinderpsychiatrischen und jugendpsychiatrischen Erkrankungen. Und es nützt nichts, wenn in dem Gesundheitsplan der Professor Plehner zitiert wird, der sagt, seit 2023 hat sich die Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen verdreifacht. Wenn man dann sagt, ja, schade, dass sich das verdreifacht hat, aber in Wirklichkeit passiert eigentlich nicht das, was passieren müsste.
Also mehr Plätze. Wir haben in diesem regionalen Strukturplan bis 2025 hätten ja bereits 50 Plätze in Niederösterreich geschaffen werden sollen, sogenannte eben ambulante Behandlungsplätze.
Ja.
Und das ist ja nicht erfolgt. Und im Neuen sollen es 65 sein.
Ja. Also muss man sagen, die Frage ist jetzt natürlich, wie sollen die 65 Plätze geschaffen werden, wenn schon vorher die 50 nicht geschaffen wurden. Aber man kann gespannt sein, vielleicht passiert doch ein Wunder.
Dabei haben wir in Mauer jetzt gerade eine Landesausstellung, die sich ja dem Thema mentale Gesundheit widmet. Ja. Aber die Realität bei den Kindern schaut anders aus.
Leider muss man sagen, schaut es anders aus. Es gibt ein einziges Ambulatorium Kinder- und Jugendpsychiatrisches in Niederösterreich in Tulln von der BOJE. Das ist für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Also mit was kommen da die Kinder?
Bei akuten Krisen, wo man sagt, da muss man jetzt sofort irgendwie eingreifen, da können die Kinder dorthin kommen. Das Einzugsgebiet ist allerdings riesig, umfasst ungefähr 750.000 Einwohner, was eigentlich sehr groß ist. An sich ist vorgesehen, pro 350.000 Kinder, pro 350.000 Einwohner, eine stationäre Einrichtung, pro 250.000 ein Ambulatorium. Und wenn man sich das anschaut, müsste es in Niederösterreich 7 Kinder- und Jugendpsychiatrische Ambulatorien geben. Von denen ist überhaupt keine Rede in diesem Gesundheitsplan.
Herr Dr. Brandstätter, was zeichnet so ein Ambulatorium aus, dass dort nicht nur welche Fächer arbeitet man da quasi fächerübergreifend oder was zeichnet so ein Ambulatorium
also
aus?
Also in solchen Ambulatorium braucht sicher eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Leitung, es braucht Psychotherapeuten, es braucht Heilpädagogen, es braucht Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopädinnen, alle möglichen Professionen, Sozialarbeiter. Also wie gesagt, es braucht dieses multiprofessionelle Team, um die Kinder wirklich, wie soll ich sagen, angemessen und so, wie es von der Zeit her und dem heutigen Standard entspricht, behandeln zu können. Und ich kenne das in anderen Ländern in Europa, da ist es seit Jahrzehnten Standard, dass es so etwas gibt. Bei uns in Österreich leider nicht.
Generell für Kinder oder Kinder mit Beeinträchtigung bzw. Behinderungen, Einschränkungen?
Jetzt konkret bezogen auf die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Sorgen. Aber wenn man Kinder mit Beeinträchtigungen sagt, ich gebe ein Zitat wieder. Ich war einige Zeit im Vorstand der European Academy of Childhood Onset Disabilities. Und ich habe einmal mit dem damaligen Präsidenten gesprochen, weil ich wollte, dass wir Österreicher da irgendwie mehr dazukommen und auch bei wissenschaftlichen Veranstaltungen. Und er hat sich die Sachen gut angeschaut und hat dann gesagt, das, was ihr da in Österreich macht, das haben wir in Schweden vor 50 Jahren gemacht. Da bin ich ziemlich erschrocken damals, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, er übertreibt. Aber selbst wenn es nicht 50 Jahre sind, sondern nur 20 oder 30, muss man sagen, wir sind weit davon entfernt, was Standard in anderen Ländern ist.
Woher kommt es eigentlich, dass wir in Österreich fast traditionell sehr, sehr wenig an Kinder medizinischer Qualität, was die Leistungen betrifft, Spezialisierungen? Also St. Anna Kinderspital, da war ich selber bereits einmal mit unserem Sohn, der hatte einen Blutschwamm, also das ist auch eine Form eines Gott sei Dank gutartigen Tumors, aber da waren wir auch in Wien drinnen, als Gastpatient, man stelle sich vor, ja, was heute auch diskutiert wird. Aber ich habe so den Eindruck, dass wir da wirklich abgehängt sind in Österreich. Was ist da die Wurzel des Problems? Warum sind wir da nicht top und Europa und spitzenmäßig, was wir immer so gerne wären?
Die Schwierigkeit ist, dass das mehrere Gründe hat oder eine ganze Reihe von Gründen. Also es ist ich sage es vielleicht einmal so, ein gesellschaftliches Problem ist, dass Kinder bei uns in Österreich an sich lange Zeit wenig Wert hatten. Ich habe immer gesagt, Kinder haben wenig Wert, behinderte Kinder haben noch weniger Wert. Und deswegen ist das ein Bereich gewesen, der sehr viel auf Unterstützung durch Privatpersonen angewiesen war. Und komischerweise muss man sagen, hat sich die Gesellschaft irgendwie nicht verpflichtet gefühlt und auch die Politik damit nicht, diese Situation zu verbessern. Also ich denke an das Kinderhaus in Guckingen zum Beispiel, das es bis 1996 oder 97 gegeben hat und das in Wirklichkeit ein Skandal war, dieses Haus, dass es das überhaupt so lange gegeben hat, obwohl schon lange keine Kinder mehr drinnen gewesen sind. Also da waren viele Sachen, wo man sagen muss, das wäre nicht notwendig gewesen.
Ist das nicht die beste gesellschaftliche Variante der Prävention, wenn wir den Kindern ja alles ermöglichen, weil dann hätten wir ja, sowohl seelische als auch, und dann wissen wir auch vieles ist dann wieder psychosomatisch. Es würde uns doch in Österreich wahrscheinlich viel, viel besser gehen, wenn man mehr investieren würde in Kinder und in Jugendliche.
Das ist mit Sicherheit so und das habe ich in Schweden zum Beispiel erlebt. Die haben gesagt, Kinder und Jugendliche sind die wichtigsten, weil die sind unsere Zukunft. In Schweden habe ich ein System erlebt für Kinder mit Beeinträchtigungen, wo ich gestaunt habe, was die alles machen können und welche Mittel die zur Verfügung haben, und zwar vom Staat her.
Ein Beispiel, dass wir uns das vorstellen können. Beeinträchtigung zum Beispiel. Haben Sie da noch ein Bild im Kopf?
Also ich habe zum Beispiel, das heißt dort Habilitäringen, also wo die Kinder hinkommen, wenn sie eine Beeinträchtigung haben, zur Behandlung. Das muss vorher abgeklärt sein, was das Kind hat. Und dann kommt es in diese Einrichtung. Da gibt es einerseits, also damals gab es in Venersborg, war das ist in Südschweden, am Südufer des Venersees, gab es eine Einrichtung mit einem relativ großzügigen Haus, wo alle Berufsgruppen vertreten waren. Es gab daneben noch ein Wohnhaus, wo Kinder, die von weiter weg herkommen oder die irgendwas Intensiveres gebraucht haben, sogar stationär behandelt werden konnten. Es gab regionale Zentren, wo die Kinder mit speziellen Fragestellungen hingekommen sind und 14 Tage dort aufgenommen worden sind und wo man sich alle Fachleute, die man gebraucht hat, hergeholt hat. Also die Kinder mussten nicht irgendwo hinfahren zu den Fachleuten, sondern die Fachleute wurden hingeholt dort in dieses Zentrum. Und das hat es bei uns alles nicht gegeben. Bei uns war das Vereinen überlassen, die gesagt haben, wir wollen jetzt was machen. Also ich habe am Anfang bei der VKKJ begonnen, in diesem Bereich zu arbeiten. Da war ein Elternverein der Träger, der sich 1976 gegründet hat. Und die haben gesagt, wir sind mit dem, was es in Österreich gibt, nicht zufrieden. Wir wollen was anderes machen. Und was Ähnliches war in Salzburg, da war das die Lebenshilfe. Und so hat es viele Vereine gegeben, die halt versucht haben, das zu lösen.
Aus der Zivilgesellschaft diese Defizite.
Ja. Und es hat es dann in jedem Bundesland ein anderes Finanzierungsmodell gegeben, etc. Also da waren viele Sachen, wo man sagen muss, da war dieser Föderalismus leider auch ein großes Hindernis. Aber das Modell, das damals in Wien und Niederösterreich und in Salzburg gekommen ist, dass man sagt, Finanzierung zur Hälfte aus dem Gesundheitsbudget und zur Hälfte aus dem
Sozialbudget
und aus dem Sozialbudget, gemeinsame Finanzierung, das macht Sinn. Und das wurde damals umgesetzt. Das war, muss man sagen, was Zukunftsweisendes, weil das gibt es in der Zwischenzeit noch immer und das ist inzwischen auch auf andere Einrichtungen übertragen worden. Und man könnte das auch, wenn man möchte, auf die Kinderpsychiatrie zum Beispiel umlegen, weil auch dort die soziale Problematik immer mit eine Rolle spielt.
Das kann man nicht so als quasi singulär fachlich betrachten, also gerade bei Kindern und Jugendlichen in der Entwicklung. So wie es ja heißt, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Ja. Kinder, die vielleicht schon aus welchen Gründen auch immer noch mehr Unterstützung brauchen, braucht man halt ein ganzes Fachdorf. Ja, und das soll das Kind ins Zentrum setzen. Wir sind jetzt erst dort gewesen, dass wir als quasi Nation auf der Landkarte nicht wirklich aufscheinen, was Kindermedizin betrifft. Mhm. Hängt es mit Ausbildung zusammen? Hängt es mit Wertigkeit zusammen? Also die Wertigkeit und Wertschätzung, die wir Kindern gegenüber ja quasi nicht zuteilkommen haben lassen über Jahrzehnte oder bis heute noch mangelhaft, ist ja auch etwas, was ja dann oft widerspiegelt in genau diesen Fächern. Ja, also die Wertigkeit eines Kindermediziners gegenüber eines, der Internist ist oder Onkologe ist, Onkologin ist. Ja,
ja, und auch hängt die operativen
mit der,
Fächer,
genau, hängt das mit dem Operativen, mit Privatpatientinnen, mit
also
Honorare?
Das ist sicher ein Teil dieser Geschichte, aber es ist nicht der einzige. Ich meine, ich weiß nicht mehr, irgendein Kollege oder Kollegin hat das einmal gesagt, wir Kinderärzte können nicht täglich Leben retten. Wenn ich ein Unfallchirurg bin im Spital oder ein Chirurg, der hat halt immer wieder Fälle, wo man sagt, wenn man schnell eingreift, kann man Leben retten. Das können wir Kinderärzte sehr selten, muss man sagen, oder eigentlich gar nicht. Also das ist auch ein Punkt, warum das Prestige in der Bevölkerung nicht so hoch ist, wie es vielleicht sein könnte. Und die Kinderärzte sind von der Natur her auch nicht so Leute, die sich in den Vordergrund drängen und sagen, das sind jetzt wir und wir sind wichtig, wie das andere Disziplinen teilweise schon sehr gut können. Ja, und man sieht das überall, wo es mit Kindern zu tun hat. Also auch die Kinderorthopädie ist nicht so angesehen wie die Erwachsenenorthopädie. Muss man sagen, ist leider auch ein Nachteil, wobei man sagen muss, da ist Wien bzw. Österreich inzwischen relativ gut geworden, was die Kinderorthopädie betrifft.
In der Orthopädie.
Ja. Mhm. Also ist jedenfalls mein Eindruck auch von außen. Und sonst, also mit Ausbildung, glaube ich, hat es wenig zu tun, weil die Ausbildung der Kinderärzte ist gut. Aber womit es zu tun hat, ist diese Geschichte mit den Kassenärzten. Also es gibt zu wenig niedergelassene Kassenärzte, auch für Kinderheilkunde. Und das hat damit zu tun, dass die Lebensbedingungen und die Arbeitsbedingungen der Kassenärzte leider immer schlechter geworden sind. Und dadurch gab es viele, die dann gesagt haben, unter diesen Umständen will ich nicht mehr arbeiten oder will ich gar nicht erst anfangen. Und die haben dann halt eine Wahlarztpraxis. Oder eine
also ist da gemeint, dass die quasi das Honorar, das sie bekommen, wenn sie ein Kind behandeln, ganz normal als Kinderarzt oder Kinderärztin, von der Gesundheitskasse einfach so wenig bezahlt wird, dass sie sagen, für das, dass ich noch Auflagen habe und irgendwie eingeschränkt bin in dem Ganzen, will ja so gar nicht mehr medizinisch tätig sein.
Also die Honorargeschichte ist sicher das eine, das ist ja überhaupt keine Frage. Also die Honorare, die die Ärzte bekommen. Aber auch diese Geschichte, man kann nicht mehr erwarten, dass der Arzt rund um die Uhr da ist. In Dänemark zum Beispiel hat ein Arzt eine Arbeitszeit von 37 Stunden. Und es ist egal, ob das ein Hausarzt ist, der irgendwo in einem Dorf sitzt, oder ob das ein Spitalsarzt ist. Die arbeiten beide 37 Stunden. Der draußen sitzt am Land, kriegt mehr Zeit als der im Spital sitzt.
Mhm. Das Anreizsystem, ja.
Das ist ein ganz anderes System als bei uns.
Ja.
Bei uns ist es umgekehrt. Ja. Und dadurch ist das halt nicht interessant. Aber wie gesagt, es gehören auch die Lebensbedingungen dazu, dass man nicht rund um die Uhr vorhanden sein soll und zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung stehen soll. Und dann spielt natürlich eine Rolle, wenn ich sage, ich sollte am Sonntag da sein oder zum Wochenende und man müsste das irgendwie aufteilen, da muss man irgendeine Bereitschaft bezahlen oder sowas. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird das halt niemand machen. Es ist einfach so.
Also das ist jetzt eh schon hochgegriffen, dass man als Eltern am Wochenende einen Arzt oder eine Ärztin erreichen möchte. Nee, du schaffst das in ganz Niederösterreich, glaube ich nicht. Bei den Kassenärzten.
Leider, ja.
Genau, bei den Kassenärzten, bei den Kassenstellen haben wir mittlerweile, fehlen uns mehr als ein Drittel im Moment. Mhm. Die sind nicht nachzubesetzen. Und das ist offensichtlich, genauso wie Sie gesagt haben, gibt keinen Anreiz mehr, da in einen Vertrag hineinzugehen, wo ich wenig bezahlt bekomme, Auflagen habe, die mich einfach da nur einschränken. Als Wahlärztin, als Wahlarzt lebe ich besser oder als
Ich lebe nicht besser, sondern ich kann so arbeiten.
Frei entscheiden,
ich
stehe
nicht unter diesem Druck, die Leute am Fließband sozusagen bearbeiten zu müssen, damit ich sozusagen auf mein Honorar komme, weil das so schlecht ist, sondern ich kann mir Zeit nehmen für den Patienten. Auch das ist ein Unterschied zu Systemen in anderen Ländern, wo ich sagen muss, wenn ich in Schweden zum praktischen Arzt gehe, quasi 20 Minuten hat der auf jeden Fall für mich Zeit.
Ja, wunderbar.
Und bei uns weiß ich, nach 35 Sekunden, wenn ich zum niedergelassenen Kassenarzt gehe, im Durchschnitt unterbricht mich der das erste Mal, wenn ich sage, was ich für Beschwerden habe, weil das schneller gehen muss, damit er sozusagen genug Patienten durchbringt in der Zeit, die ihm zur Verfügung steht.
Der niedergelassene Bereich ist halt so schmerzhaft, vor allem für die Eltern, weil gerade die sind in Sorge, wenn irgendwas Akutes ist. Das heißt, sie suchen dann meistens ja die Spitäler auf. Entschuldigung.
Und das ist jetzt, genau, nein, und
wenn
ich wollte
was
dorthin.
Wichtig ist, bitte.
Weil das ist ja der Grund, warum die Ambulanzen so überlastet sind.
Genau.
Und die Ärzte, die in den Spitälern tätig sind, die kommen zu ihrer eigentlichen Tätigkeit nicht mehr genug, weil sie dauernd in der Ambulanz sitzen und irgendwelche Fälle unter Anführungszeichen versorgen müssen, wo man weiß, 2/3 von denen müssten nicht ins Spital gehen. Die sind kein Notfall, der eine Spitalsbehandlung oder eine sofortige Behandlung erfordert. Und jetzt würde man erwarten, in Bezug auf den Gesundheitsplan 2040 plus, dass man sagt, naja, wenn es dort im Argen liegt, dann muss man dort ansetzen und muss schauen, dass man sagt, man stattet diesen Bereich jetzt besser aus, weil das würde dazu führen.
In den Spitälern.
Nein, nicht in den Spitälern, sondern die Kassenärzte. Das Kassensystem wird besser ausgestattet, und zwar so, dass die Leute wieder gerne eine Kassenpraxis aufmachen. Weil dann würde der Zustrom zum Spital versiegen. Dann hätte ich auf einmal das Problem nicht mehr in den Ambulanzen. Und genau das ist nicht gemacht worden. Das ist einer der Vorwürfe, die ich an die Experten, die diesen Plan gemacht haben, richte, die sich nicht beschäftigt haben mit den Ursachen. Warum ist unser Gesundheitssystem so teuer geworden und warum ist das Spitalsystem das teuerste im Vergleich, wenn man sich die europäischen Staaten anschaut? Das ist nicht angeschaut worden und deswegen werden Lösungen angeboten, wo man sagen muss, eigentlich, die gehen am Problem vorbei. Und es steht in dem Plan auch nicht drinnen, wer konkret was, wie und wann machen soll. Und dann muss man sagen, also es steht schon konkret bei den Spitälern, wo man sagt, das soll geschlossen werden und dort soll was wegkommen und so. Das ja. Aber dieser ganze niedergelassene, da stehen überall nur Absichtserklärungen oder was sein sollte. Und dann war es das. Aber es steht nicht dort, wer das machen soll, wie das passieren soll, was im Detail gemacht werden soll, wer verantwortlich ist für die Umsetzung und wer das kontrolliert, dass das umgesetzt wird. Und wer schaut darauf, dass die Qualität von dem, was gemacht wird, stimmt. Das steht alles nicht drinnen.
Da ist einfach ein Bild entworfen worden, was zu Chaos geführt hat jetzt. Es gibt jetzt dieser Tage auch eine größere Demonstration im Landhaus. Gibt unterschiedlich Bewegte, die kommen, unterschiedliche Punkte. Also das haben viele noch gar nicht am Radar, dass es jetzt gerade für Kinder und Jugendliche nicht auch wirklich die Verbesserung gibt, dass man sich das wieder irgendwie schön redet. Sie waren ja in Wien tätig, also Sie kennen sozusagen beide Welten. Ja. Sie waren in Wien auch bei den Wiener Sozialdiensten tätig ab 2005. Also Sie wissen oder haben das Gespür, weil Sie drinnen waren, wie das quasi Wiener Gesundheitssystem und Sozialsystem in etwa funktioniert. Und wissen auch, wie das in Niederösterreich ist. Wie absurd erachten Sie das, was wir da machen, gerade in ganz Österreich, insbesondere in der Ostregion? Da geht's darum, dass die Gastpatienten in Wien, will man es nicht, in Niederösterreich ist man aber seit langer Zeit nicht fähig, die Leistungen herbeizuschaffen, dass die Menschen eben genau diese medizinischen Leistungen bekommen. Wie plant man das miteinander? Was ist Ihre Lebenserfahrung oder wie würden Sie das beschreiben und was ist da notwendig?
Also ich würde sagen, es bräuchte eine österreichweite Planung.
Sehr gut, das sehen wir auch so.
Ich sage es an einem Beispiel. Also wie ich noch tätig war im 22. Bezirk, habe ich ein Kind zu begutachten gehabt. Da hat es nach der Geburt verschiedene Probleme gegeben. Deswegen ist es zu uns gekommen aus dem Machfeld. Das Kind ist im Krankenhaus Heimburg auf die Welt gekommen. Weil es Probleme gegeben hat, wurde das Kind verlegt nach Mistelbach. Also das heißt, es wird dann abgeholt in Heimburg. Und der Vater hat mir dann erzählt, wir sind am SMZ Ost vorbeigefahren und ich habe gefragt, den Arzt, der da mitgefahren ist, können wir nicht gleich da bleiben? Hat er gesagt, nein, das zuständige Spital ist Mistelbach, wir fahren nach Mistelbach. Also das Kind ist nach Mistelbach geführt worden, Und am nächsten Tag, weil es dem Kind nicht besser gegangen ist, ist es mit dem Hubschrauber von Mistelbach ins SMZ Ost verlegt worden. Und da muss man sagen, solche Dinge sind absurd. Abgesehen davon, dass das Geld kostet, dass das Zeit kostet, dass das Ressourcen kostet, muss man sagen, sowas braucht es nicht. Man kommt ohne dem aus. Und deswegen braucht es eine österreichweite, bundesländerübergreifende Planung. Es ist vollkommen sinnlos, wenn Bundesländer einzelne vorpreschen, wie es Niederösterreich, und glauben, sie können da ihr eigenes Supperl kochen. Auch diese Geschichte dann mit Stockerau, wo diese neue Klinik hinkommen soll, also die haben, die können noch rüberschauen nach Thulen, 12 Kilometer Luftlinie, die können nach Floridsdorf schauen, das ist ja nicht weit weg alles, dass man dort eine neue Klinik hinbaut, wo es dann Überschneidungen zwischen den Einzugsgebieten der einzelnen Kliniken gibt, ist auch so eine Absurdität, wo man sich die Frage stellen muss, wer hat sich da was gedacht dabei? Und wird man dann nicht in ein paar Jahren sagen, das war leider unnötig, dass man das gebaut hat, weil eigentlich sollte ja die Bettenzahl insgesamt reduziert werden. Wir haben in Österreich eine viel zu hohe Spitalsbettenzahl, was auch wiederum damit zu tun hat, dass der niedergelassene Bereich einfach nicht ausreichend funktioniert und viele Leistungen halt nicht bezahlt worden sind in der Praxis. Wie sich das weiterentwickeln wird, wird man sehen, aber ja.
Sie werden das auf jeden Fall verfolgen, Herr Dr. Brandstätter.
Wir werden das sicher weiter verfolgen.
Herzlichen Dank, dass Sie mit mir heute diesen Podcast gemacht haben. Und wenn Ihnen, wenn dir das ein echtes Anliegen ist, dass in Niederösterreich, vielleicht auch für Kinder und Jugendliche, weil dort ist am wichtigsten, etwas positiv weitergeht, was die Gesundheit betrifft und dieses Chaos aufgeräumt wird im Gesundheitswesen in Niederösterreich, dann bitte unterschreiben Sie, unterschreib du unsere Petition rettetunseregesundheit.at. Danke fürs Dabeisein.
Danke.
Wenn du Fragen an uns hast oder über ein Thema mehr erfahren möchtest, dann schreib uns gerne ein E-Mail an landtag@gruine.at. Helga und mich findest du natürlich auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Wir freuen uns, wenn du uns auf diesen Plattformen folgst, aber vor allem freuen wir uns, wenn du unseren Podcast positiv bewertest und abonnierst. Bis zum nächsten Mal bei Land auf, Land ab, der Niederösterreich-Podcast.